Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Wissenschaftspodcasts im Dialog. Mein Name ist Mareike Müller-Krei und ich bin Wissenschaftsredakteurin am IPN. In unserem Podcast unterhalten sich WissenschaftlerInnen untereinander und laden sich spannende Gäste der Bildungslandschaft ein, von der Praxis über die Politik bis hin zur Wirtschaft, um dringenden Bildungsfragen nachzugehen. Das aktuelle Schwerpunktthema in dieser Podcast-Reihe lautet KI und die Zukunft des Lehrens und Lernens. In der heutigen Folge trifft Eka Parchmann vom IPN, Professorin für Didaktik der Chemie, ihren Kollegen Andreas Mühling, Professor für Didaktik der Informatik. Sie sprechen darüber, was angehende Lehrerinnen und Lehrer künftig zum Thema künstliche Intelligenz aus der Universität mitnehmen sollten und welche Inhalte und Methoden aus der Didaktik der Informatik sich auch für die anderen Fachdidaktiken anbieten könnten. Es verspricht also ein spannendes Gespräch unter Fachdidaktikerinnen zu werden, aber noch mehr. Mit dabei ist heute außerdem Steffen Brandt. Steffen hat Volkswirtschaft und Informatik studiert, dann auch noch ins Lehramtsstudium reingeschnuppert, letztlich aber in der Bildungsforschung bei uns im IPN promoviert. Seit mehreren Jahren beschäftigt sich der Diplom-Informatiker mit den Themen Natural Language Processing, Machine Learning und künstliche Intelligenz. Er teilt seine Erfahrungen hierzu regelmäßig in Kursen für Open Campus Schleswig-Holstein, wo er auch Projektleiter und Berater ist. Heute gibt er uns einen Einblick, wie das Thema derzeit auf dem komplementären Bildungsmarkt angeboten wird und zeigt uns neue Ideen für Kooperation auf. Bevor ich Eka als heutige Gastgeberin das Wort übergeben möchte, würde ich von euch dreien gerne erfahren, wie ihr reagiert habt, als ihr das erste Mal ChatGPT oder andere Tools wie DALL-E verwendet und erlebt habt. Was hat das mit euch gemacht? Was hat sich bei euch seitdem beruflich verändert?
Ja, das ist eine gute Frage. Moin erstmal, mein Name ist Ilka Parchmann. Ich bin Chemiedidaktikerin am IPN. Freue mich, dass ich heute an diesem Podcast teilnehmen darf und mit zwei tollen Kollegen ins Gespräch komme. Für mich selber hat sich gar nicht so viel verändert, außer dass man in fast jedem Meeting, in fast jeder Sitzung irgendwann über ChatGPT spricht. Also es ist sehr stark ein Thema im Fokus geworden. Aber mein Arbeitsalltag hat das bisher, muss ich sagen, nicht so sehr tangiert. Deswegen gebe ich mal direkt weiter an Andreas Mühling. Andreas, was hat das mit dir gemacht? Wie würdest du diese Frage beantworten?
Ja, moin auch von mir. Ich bin Informatikdidaktiker, auch am IPN. Also tatsächlich hat sich auch für mich gar nicht so viel verändert. Das kam gerade raus, als ich die Einführungsveranstaltung im Winter, die große, hatte. Und da war das natürlich dann schon ein Thema. Und das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe geguckt, ob dieses Tool die Aufgabe lösen kann, die ich gerade sonst in der Vorlesung bearbeitet hätte. Und das konnte es mit Abstrichen tatsächlich machen. Dann habe ich das eben zum Thema gemacht. Aber ansonsten ist meine erste Reaktion war eigentlich recht nüchtern. Also ich meine, diese Sprach-KIs gibt es schon länger und jetzt war es halt ein Chat-System drumherum und dann hat man sich gedacht, gut, ich bin persönlich, ehrlich gesagt, viel mehr beeindruckt von den bildgenerierenden Methoden, also gerade mit Journey. Da, das finde ich echt witziger.
Ja, das würde ich total unterschreiben. DALL-E und Midjourney sind auch zwei Dinge, die ich mit bei uns, ne, wir beschäftigen uns natürlich viel mit Visualisierung in den Naturwissenschaftsdidaktiken, gerade in der Chemie ist das immer wieder Thema. Ein super spannender Fokus und ich glaube, wir können in diesem Gespräch auch durchaus die Perspektive etwas weiter fassen, also müssen nicht nur bei ChatGPT bleiben. Vielleicht spinnen wir Steffen noch mal ein. Wir haben ja noch eine dritte Person mit dabei heute. Steffen, du bist ja nicht als Lehrender an der Uni, aber machst ganz viel Seminare, Lehre, Lehrveranstaltungen, Angebote zu KI. Wie hat sich das aus deiner Perspektive verändert in den letzten Monaten?
Ja, moin, hallo. Genau, aus meiner Sicht, so ähnlich wie Andreas das sagte, kam das jetzt für mich jetzt nicht komplett aus dem Off. Es war eher überraschend dann die Resonanz auf diese Veröffentlichung und dann vielleicht so ein Stück weit, was sich für mich geändert hat, natürlich dieser Fokus jetzt, dieses Interesse, das die Leute alle haben und von einem vielleicht auch dann hören wollen, dass man eher zu Vorträgen eingeladen wird, jetzt zu diesem Podcast, Und das ist natürlich einerseits schön, aber auch doch eine ganz schöne Änderung im Alltag, dass man dann doch auch viel Kommunikationsaufwand hat, so, wo man dann denkt, man würde jetzt auch gerne mal wieder eigentlich stärker selber was tun, in die Modelle reingucken oder sowas in der Richtung. Aber genau, das ist so für mich, glaube ich, das Einschneidendste, dass man auf einmal so anders im Fokus steht.
Das heißt, ihr seid jetzt richtig gefragte Leute, wart ihr vorher mit Sicherheit auch schon, aber jetzt nochmal zu diesem Thema. Vielleicht kann ich da eine Frage anschließen, weil das für mich als Laien gar nicht so einfach zu erklären ist, wie denn ChatGPT oder auch ne, die KI hinter DALL-E und den anderen Programmen, wie die eigentlich funktioniert. Nicht technisch gesehen, sondern tatsächlich, ja, wie kann man das Laien erklären? Wie funktioniert ein solches System, was in dieser Geschwindigkeit genau das leistet, was es leistet? Könnt ihr das versuchen, den Laien, den Hörerinnen und Hörern mal deutlich zu machen, mitzugeben?
Versuchen schon, aber final geklärt haben wir es auch noch nicht. Also, was halt so unglaublich schwer daran zu verstehen ist, ist einfach die Komplexität. Also, es hat so unglaublich viele Parameter, dass man es als Mensch nicht mehr einfach gut im Gefühl haben kann, was da möglich ist und was da nicht möglich ist. Das Grundprinzip hat sich ja nicht geändert. Das Grundprinzip ist, es gibt sehr viele Daten, und mit denen trainiert man irgendein Verfahren. Das ist meistens irgendeine Form von statistischer Vorhersage. Bei ChatGPT ist es jetzt ja die Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmtes Wort in der Antwort passt zu dem, was man als Eingabe reingibt. Und es werden halt Millionen von Texten benutzt, um das zu trainieren. Und man verliert einfach als Mensch so ein bisschen das Gefühl dafür, ab wann jetzt irgendwie so ein Quantensprung passiert oder so. Und das Verfahren drumherum ist eigentlich schon sehr lange bekannt, was irgendwie ganz witzig ist, weil wir jetzt auch zwei von uns zumindest gesagt haben, dass die Bildverfahren irgendwie die spannenderen sind, ist, dass das, was GPT so gut kann, dieses Verstehen von natürlichsprachigem Text tatsächlich aus den Bild-KIs übernommen wurde. Denn was immer kompliziert ist bei Sprache, ist, dass man den Kontext berücksichtigen muss. Also ein Wort wie Ball kann auf Sport hinweisen oder auf eine Tanzveranstaltung. Das sehe ich aber dem Wort nicht an, sondern das sehe ich nur dem Kontext an, in dem das Wort auftritt. Und das konnten so KIs lange nicht so gut. Und seit man diese Transformer-Techniken aus der Bildverarbeitung letztlich genommen hat, wo man ja dasselbe Problem hat, wenn man nach einem Gesicht sucht, kann man nicht nur links oben im Bild gucken. Das könnte ja überall sein. Man braucht die gesamte Bildinformation, um zu gucken, was da drin ist. Und seither funktioniert es eben so überraschend gut. Das ist irgendwie ganz witzig, dass man da aus dieser Ecke eine Technik kopiert hat.
Ich wollte einmal kurz nachfragen, oder genau genommen würde ich zweimal nachfragen, weil du hast was von einer Transformer-Technik gesagt. Ich weiß nicht, ob allen so klar ist, was das bedeutet. Mir ist es nicht klar. Was steckt dahinter?
Ja, im Prinzip genau das, dass man also für die Eingabe erstmal nicht isolierte Worte sich anguckt oder Wortfolgen, sondern dass man einen größeren Bereich von Text irgendwie in etwas transformiert, was dann als Gesamtheit dem Netz zur Verfügung steht. Wo man also die Information über ein Wort, das 15 Worte entfernt in dem Text steht, auch berücksichtigen kann. Und diese Technik, wie man sozusagen ein größeres Eingabepaket, in diesem Fall jetzt von Text, so verarbeitet, dass das Netz damit arbeiten kann, das ist ein Transformer. Das ist das T von GPT. Das steht für Transformer.
Das Vergleichen untereinander, da stehen bestimmte Dinge, egal wo sie stehen, aber man ist sozusagen, das Netz ist in der Lage, daraus eine Gesamtinterpretation zu machen. Und das macht es nicht mit einem Text, sondern mit Millionen von Texten, auf die es gleichzeitig zugreift.
Genau, und kann zu jedem Zeitpunkt quasi den Kontext dessen, was in der Vergangenheit in diesem Text auch schon passiert ist, ist sozusagen vorrätig als Information. Das ist eben ganz entscheidend.
Die zweite Frage, die mich natürlich auch neugierig macht, die ihr beide bestimmt auch erklären könnt, du hast eben so schön gesagt, Andreas, man trainiert die Maschine oder man trainiert den Algorithmus. Es hat man sich das früher wahrscheinlich auch so vorgestellt wie Mr. Roboto, da sitzen ganz viele wirkliche Figuren, Menschen, Roboter, die irgendwen trainieren. Was heißt trainieren? Also wie funktioniert das in der KI? Wie funktioniert das bei ChatGPT? Wie funktioniert das bei DALL-E und all diesen anderen Verfahren, weil da sitzen natürlich nicht ganz viele Studierende und trainieren irgendjemanden
mutig. Naja, also Studierende nicht, aber gerade ChatGPT ist ja auch deswegen so gut, weil da durchaus menschliche Arbeitskraft in großem Stil reinfließt. Das sind dann aber eben Menschen, die in Afrika sitzen und dafür bezahlt werden, da nochmal nachzutunen. Training heißt einfach Optimierung. Also man gibt am Anfang irgendetwas rein und es kommt was raus. Und man entscheidet, ob das, was rauskommt, gut ist oder nicht gut ist. Und wenn es nicht gut ist, dann muss man die Parameter, diese unglaublich millionenvielen Parameter irgendwie verbessern. Und das ist letztlich Mathematik und ein bisschen Informatik, damit man das auch tatsächlich auf einer Maschine zum Laufen kriegt. Und dann ist es sehr, sehr, sehr viel Rechenzeit, bis man das alles durch hat und die Parameter immer und immer und immer wieder ein kleines bisschen besser werden. Und irgendwann ist das Netz dann gut.
Und was bedeutet gut? Also wer sagt, dass jetzt etwas gut ist? Wir diskutieren das gerade bei Bildern sehr stark, dass das ja auch immer Adressatengruppen zum Beispiel abhängig ist, ne? Ob ein Bild gut ist und das im Grunde ja immer wieder verändert werden müsste. Wie ist das bei so einem Text, den dann ChatGPT produziert? Ich kann gleich mal ein Beispiel aus der Chemie reingeben, aber vielleicht erstmal so allgemein. Wer entscheidet, wann etwas gut ist?
Das ist eine spannende Frage, ne? Und man kann im Endeffekt auch, man kann eine sehr nüchterne Antwort geben und kann sagen, naja, man hält sich halt einen Teil der Daten zurück, von denen man schon weiß, was gut wäre, und dann probiert man, was das Netz daraus macht. Aber das wird gerade natürlich so einem interaktiven System wie ChatGPT nur bedingt gerecht. Da wird man am Schluss auch die Menschen wieder in die Loop bringen müssen und wird einfach herausfinden müssen, hat mich das jetzt zufriedengestellt? Und das kann man inzwischen bei ChatGPT ja machen. Da kann man so ein ganz schnelles Daumen hoch, Daumen runter Feedback geben. Und diese Info wird natürlich wieder benutzt für das Optimieren des Systems.
Also das Beispiel, was ich sehr interessant fand, das hat ein Student mit in eine Lehrveranstaltung gebracht, der dann auch mit ChatGPT eine Versuchsvorschrift, also eine Experimentiervorschrift erstellt hat. Und es ging um Säuren und Eigenschaften von Säuren. Und der Aufbau dieser Versuchsvorschrift war vollkommen richtig. Man hatte eine Fragestellung, man hatte eine Hypothese, man hat ein Experiment vorgeschlagen und das wurde ausgewertet. Das passte vom Ablauf. Inhaltlich war der Vorschlag aber, naja, die Hypothese ist, Säuren schmecken sauer, und das Experiment war, man probiert die Säuren. Und da kriegt natürlich jeder Chemielehrer, jede Chemielehrerin erstmal ein großes P im Gesicht und sagt, das geht natürlich gar nicht. Also offenbar nur hat das System das abgeglichen, der Aufbau passt, also gebe ich das mal raus. Oder andere, die uns erzählen, da werden Texte erstellt und zu diesen Texten gibt es Quellen, die sind auf der Oberflächenebene alle richtig, aber diese Quellen gibt es gar nicht. Das wirft ja schon so Fragen auf, ne? Sind die Systeme gut, sind sie nicht gut, wie geht ihr damit um? Steffen, vielleicht auch bei euch, besprecht ihr solche Dinge mit in euren Angeboten, in euren Veranstaltungen dazu, dass man diese Frage, was ist gut, wann ist ein Training gut oder erfolgreich, kann man das bewerten, wer entscheidet das?
Genau, also das Erste ist ja auch, also bei der Einführungsvorlesung jetzt, oder wo die Leute praktisch das selbst als Tool benutzen, ist, dass natürlich die begutachtende Tätigkeit viel, viel stärker in den Vordergrund rückt. Also weil man selber nicht mehr aktiv schreibt, da geht man ja davon aus, dass man selber nur korrekte Sachen schreibt. Aber wenn man sich Sachen generieren lässt, dass man halt dann eben kontrollieren muss, ob es korrekt ist oder nicht. Und ChatGPT macht Fehler. Und ein ganz einfaches Beispiel ist zum Beispiel, dass man, wenn man sich jetzt eine E-Mail generieren lässt, üblicherweise ChatGPT aufhört mit der Schlussformel mit freundlichen Grüßen, Komma, und dann kommt der Name. Und das ist ein Rechtschreibfehler, weil hinter mit freundlichen Grüßen kommt kein Komma. Aber weil 90% der Menschen so schreiben, hat ChatGPT das natürlich so gelernt. Und so muss man halt eigentlich alle Texte kontrollieren, weil die sind nur so gut wie wir Menschen und bauen die gleichen Fehler ein wie wir Menschen auch. Aber ich glaube, das ist eine Riesenchance, um eine bessere Qualität zu haben, weil wir uns halt wirklich aufs Begutachten konzentrieren können. Und das denke ich auch bei wissenschaftlichen Veröffentlichungen oder sowas in der Zukunft. Die Begutachter werden eine deutlich höhere Qualität brauchen, und das wird auch eine deutlich angesehenere Tätigkeit werden müssen, denke ich mal. Und das andere ist dann natürlich, wenn es jetzt ums Training geht sozusagen, das ist ja eine relativ neue Technik, dass man dieses Human Feedback auch für Sprachtexte einfügt. Das ist natürlich eine Wahnsinnssache, wo man halt auch auf die Heterogenität der Leute, die beurteilen, wie die Qualität ist, achten muss. Und da ist man im Machine Learning Bereich komplett am Anfang. Und das ist, glaube ich, eine Sache, wo sich die Bildungsforschung extrem gut einbringen kann, weil wir da unglaublich viel Erfahrung haben. Also da wird zum Beispiel bei den Open-Source-Projekten, die gerade laufen, gar nicht erhoben, wie der Hintergrund der Leute ist, die da raten. Es werden einfach die Kategorien vorgegeben, fünfstufig mit zwei Skalen am Ende, am Anfang. Also wo man denkt so, eigentlich habe ich da schon mal was anderes gehört, dass man Skalen auch besser konstruieren kann. Da sind die noch relativ unbedarft, glaube ich, wie diese Daten erstellt werden fürs Ranking. Und da ist, glaube ich, ein Riesenpotenzial, wo man sich als Psychologe oder Bildungsforscher auch einbringen kann.
Finde ich auch ein super Punkt. Beides, auch das mit dem Komma, zeigt, glaube ich, sehr schön, dass diese Texte oder diese Trainings vielleicht oft in einer bestimmten Sprache gemacht werden, nämlich Best Wishes, Komma, da kommt das Komma, und im Deutschen kommt es nicht, ne, wo man schon mal sagen muss, eigentlich bräuchte man wahrscheinlich Trainerinnen und Trainer oder Gutachterinnen und Gutachter aus verschiedenen kulturellen Kontexten, aus verschiedenen sprachlichen Kontexten, um das Ganze gut zu machen. Und den Punkt, den du jetzt nochmal angesprochen hast, auch zu sagen, wir müssten eigentlich vielleicht viel interdisziplinärer zusammenarbeiten, ne? Gemeinsam zusammenarbeiten. Also Menschen wie Andreas, der aus der Informatik versteht, wie das System überhaupt funktioniert. Menschen aus der Bildungsforschung, die wissen, wie man ein gutes Rating macht. Und vielleicht Menschen aus dem jeweiligen Fach, die wissen, ne, was ist denn fachlich und inhaltlich richtig und wichtig. Das könnte ja auch eine Chance sein für Forschungsprojekte in Zukunft, vielleicht aber auch für die Lehrkräftebildung in Zukunft, wenn wir lernen, hier enger zusammenzuarbeiten. Habt ihr da Ideen oder Erfahrungen, in welche Richtung das so gehen könnte?
Also Erfahrungen, dazu ist das alles noch ein bisschen neu, ne, muss man sagen. Das wird sich, glaube ich, auch, also ich glaube, dass es für die Zusammenarbeit im Kontext Schule jetzt ganz entscheidend ist, wie sich die Schule da positioniert. Aktuell ist es ja eher was Bedrohliches, was man schnell reglementieren und am liebsten verbieten würde. Und gleichzeitig ist es aber auch was Spannendes und man hat schon so den Eindruck, das könnte viel umkrempeln. Und ich glaube, da ist gerade so eine Entscheidungsphase, wo man vielleicht auch tatsächlich mal aktiv was probieren könnte. Ich glaube, dass wir uns viel abgucken können aus dem, was in der Wissenschaft passiert. Was passiert in der Wissenschaft? Naja, es geht in Richtung Data Science. Und Data Science funktioniert deswegen so gut, weil viele Menschen aus verschiedenen Expertisen zusammenarbeiten und auf irgendwie ein bestimmtes Problem gucken. Und dann ist da natürlich die Informatik dabei, aber dann ist da eben auch das Anwendungsfach dabei, was vielleicht Agrarwissenschaften ist oder Medizin oder Wirtschaftswissenschaften oder was auch immer. Und sowas kann man sich natürlich in der Schule auch vorstellen, dass man also aus einem bestimmten Fach auf eine bestimmte KI-Technologie blickt, muss ja nicht ChatGPT sein, und dann aber vielleicht auch die Expertise über Mathe oder Informatik oder beides noch so ein bisschen.
Ja, genau, was ich gerade auch im Moment spannend finde und was, glaube ich, auch für die Schulen oder auch für alle, die es benutzen, ist, dass es jetzt ja nicht nur ChatGPT ist, sondern diese unglaubliche Anzahl an Modellen. Und selbst Bing, wo jetzt gesagt wird, ja, das ist basiert auf dem Modell von OpenAI, wenn man sich mal die Antworten anguckt, die beiden Modelle, also ChatGPT und Bing, im Vergleich anguckt, sind das komplett unterschiedliche Antworten, die da generiert werden. Und ich glaube, das ist erstmal so ein Verständnis dafür. Das ist ja auch so eine Art Sozialisationsprozess, den wir dadurch laufen, wie diese Sprachmodelle funktionieren oder wie bestimmte funktionieren. Und bestimmte sind für einen bestimmten Anwendungsbereich gut und andere wieder für einen anderen. Und es werden sich sicherlich ganz unterschiedliche Modellarten für unterschiedliche soziale Situationen vielleicht auch herausprägen. Und worauf es da ankommt beim Training und welche für uns vorteilhaft sind, da den Leuten erstmal Verständnis für zu geben, das ist, glaube ich, extrem wichtig. Und dann eben auch diese Transparenz, womit die welche Werte die vermitteln, mit welchen Werten die trainiert wurden, die herzustellen und wie können wir die herstellen. Also wie, selbst wenn wir diese Feedback-Daten kennen von den Menschen, das sind dann ja irgendwie 100, also jetzt gibt es ein Open-Source-Projekt, Open Assistant heißt das, da sind 160.000 Chat-Konversationen drin. Die kann ich mir alle durchlesen, aber das ist ja praktisch nicht unmöglich. Das heißt, wenn ich diese Trainingsdaten jetzt benutzen will und ich will irgendwie wissen, was mache ich dann, also worauf trainiere ich das Modell dann in dem Moment, dann brauche ich irgendwie Filterkriterien oder so und so viele Leute oder so und so viele Themen in die Richtung wurden damit kategorisiert. Oder die Menschen, die das kategorisiert haben, hatten den und den Hintergrund und die Werte. Und das ist alles komplett im Moment, selbst bei diesem Open-Source-Projekt, noch relativ offen. Also weil die einfach natürlich nicht mit den Bedürfnissen, die man vielleicht hat, als jemand, der das feintunen will oder auch Verständnis dafür haben will, welche Werte die Modelle dann haben, dann, also die Perspektive fehlt momentan noch. Und das ist, glaube ich, ein riesen Kooperationspotenzial auch mit Technikern.
Ja. Kannst du das nochmal in einem Beispiel aufzeigen? Also die Wertefrage leuchtet mir sofort ein. Der Begriff Modell, der bleibt für mich noch so ein bisschen schleierhaft, auch wieder, wenn Leute sich nicht ständig damit beschäftigen. Was bedeutet das, wenn du sagst, da gibt es zwei, ne, Bereiche, die kategorieren das unterschiedlich und da kommen dann verschiedene Antworten bei raus. Wie unterscheiden die sich?
Also was man annehmen würde, ist, also es gibt immer zwei Stufen von Training. Das eine ist das, wo man einfach Unmengen an Textdaten reinwirft, eigentlich also das Internet leer liest, wenn man so will. Und dann diese Vorhersagen trainiert. Und das sind diese Foundation Models, die kosten Millionen von Dollar, die zu trainieren. Der zweite Schritt ist dann so eine Art Feintuning, oder da gibt es eigentlich zwei Arten von Feintuning. Das eine, wo man auch mit diesen Konversationen sozusagen dann trainiert. Und das ist dann, wo man wesentlich weniger Textdaten braucht. Und da kostet das Training so zwischen 100 Euro und 1500 Euro, wenn es wirklich hochkommt, für so ein GPT-4-Modell wahrscheinlich. Also das können die Leute inzwischen zu Hause auf dem Rechnern bei sich machen. Und dementsprechend viele unterschiedliche Modelle kann man sich dann vorstellen. Und die Trainingsdaten gibt es inzwischen auch eben so ein Open Source, wie eben erwähnt. Und genau, da kann sich dann jeder nach seinen Vorlieben sein Modell feintunen sozusagen. Und das wird halt ganz spannend, wie sich das entwickeln wird. Auch mit der EU-Gesetzgebung, die jetzt kommt, inwieweit die das dann noch erlaubt. Mal sehen, das ist ja im Moment ein großer, könnte ein großer Game-Changer sein sozusagen.
Das heißt, wenn ich jetzt zukünftig, ich bin jetzt Chemielehrerin, um mal bei meinem Beispiel zu bleiben, und möchte mir automatisiert Texte erstellen lassen zur Erklärung der, ich weiß nicht was, der Luftverunreinigung in Zukunft. Oder wie wird man damit umgehen, ne, dass man bestimmte Treibstoffe in der Diskussion hat und Entscheidungen treffen will, möchte man eher den einen oder möchte man eher den anderen nutzen? Dann könnte ich die Schülerinnen und Schüler mit verschiedenen Programmen loslaufen lassen. Die könnten dann automatisiert Texte entwickeln lassen und dann vergleichen, worin unterscheiden sich diese Texte. Und dann würde man vielleicht den Informatiklehrer dazu holen und sagen, woran liegt das eigentlich, dass die sich so unterscheiden? Könnte das so ein Projekt in Zukunft sein?
Ja, es könnte sogar weitergehen. Man könnte im Unterricht eines dieser Modelle auch mal feintunen eben. Wie Steffen schon gesagt hat, gibt es jetzt eine ganze Menge an wirklich Open-Source-Modellen, die man auch nehmen kann und die man jetzt vielleicht noch nicht auf dem Laptop in Minuten, aber die man auch mal über Nacht einfach bei sich noch ein bisschen trainieren kann mit irgendwelchen Texten, dann kann man mal schauen, was bringt es denn? Kann man diesem Ding noch mehr Chemie beibringen oder stößt man da an Grenzen oder sowas? Also da kann man viel Spannendes sich vorstellen.
Das heißt, ihr haltet das für machbar, dass dann Schülerinnen und Schüler das so lernen, dass sie dieses Feintuning selber machen können, dass das ein Unterrichtsprojekt sein kann durch verschiedene Fächer zum Beispiel oder dass man es mit Studierenden macht und die dann genau diese Techniken lernen und dann das Feintuning für sich mal erproben können?
Klar, mit genug Unterstützung. Und wenn man nicht den Anspruch hat, dass man hinterher im Detail genau versteht, wie dieses Modell eigentlich arbeitet, aber es sozusagen auf einer eher nutzenden Ebene, ein bisschen explorativ damit arbeiten, das kann man sich gut vorstellen.
Man muss ja weniger und weniger programmieren, das ist ja einer der Vorteile bei den neuen Geschichten. Und was vielleicht auch nochmal ganz interessant ist bezüglich der Modelle, wir Menschen sind ja auch alle unterschiedlich. Und es ist eines der Probleme mit dem Halluzinieren, was man jetzt gerade noch bei den Modellen hat. Das heißt, die Modelle haben in diesem großen ersten Modell, das man trainiert, da gibt man dem Modell das Fachwissen mit, wie Sprache aufgebaut sind und alles an Wissen. Und in dem zweiten Training, da bringt man ihnen dann bei, wie es das kommunizieren soll, sozusagen dieses Wissen, dass es überhaupt so eine Art Assistentenrolle hat. Und eins der Probleme ist ja dann zum Beispiel, wann sagt es, ich bin mir nicht sicher? Oder wann sagen wir Menschen, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube das und das? Also in manchen Situationen will man vielleicht ein Modell, das einem einfach mal sagt, was es glaubt, auch wenn es sich nicht sicher ist, weil man halt auf der Suche nach einer neuen kreativen Lösung ist. In anderen Situationen will man, dass es auf keinen Fall irgendwie was Spekulatives antwortet, nur dann, wenn es genau sicher ist, irgendwie im Krankheitsfall oder im medizinischen Bereich. Und das sind dann halt unterschiedliche Modelle für unterschiedliche Einsatzbereiche. Und das sind, glaube ich, so spannende Themen, womit man sich dann auch beschäftigen kann im Unterricht.
Wenn ich euch so zuhöre, dann kommt mir das sofort in den Sinn, dass das eigentlich tolle Ansätze sind, um Wissenschaftskommunikation zu verstehen. Ne? Das, was du gerade gesagt hast, wann sagt man eigentlich selber, da bin ich mir jetzt nicht so sicher oder das weiß die Forschung noch gar nicht und da müssen wir das noch austarieren, wenn man so etwas quasi vor Augen geführt bekommt an der Reaktion von automatisiert erstellten Texten und dann wieder über die, ne, den Vergleich von verschiedenen Texten daran geht. Das sind ganz wunderbare Beispiele, die ganz viel mit Bildungszielen zu tun haben, die zumindest in unseren Fächern diskutiert werden unter diesen Stichworten Bewertungskompetenz, Kommunikationskompetenz. Also das hört sich nach einer ganz tollen neuen Chance an, dann auch für zukünftige Fachdidaktikangebote. Frage ich mich, wenn ich jetzt so mit meinen Kolleginnen und Kollegen rede, die oft sehr negativ sind, ob denen diese Perspektiven eigentlich bewusst sind. Also ich erlebe im Augenblick, wenn wir uns so unter Fachdidaktikerinnen und Fachdidaktikern unterhalten, auch Sorgen, ne, die eher sagen, Mensch, mit ChatGPT und das macht jetzt unsere ganze Lehre nicht kaputt, aber es beeinflusst sie und ich kann gar nicht mehr so prüfen, wie ich immer geprüft habe. Und wenn ich euch beiden zuhöre, würde ich sagen, fantastisch, das sind doch ganz tolle neue Chancen. Erlebt ihr das auch so oder wie kann man den Kollegen auch ein bisschen die Sorge nehmen oder haben die eine ganz andere Vorstellung von dem, was ChatGPT so machen wird mit der Lehre?
Na, Steffen erlebt sie ja. Ich würde dazu sagen, dass es kann ja beides richtig sein. Also das kann ja was Spannendes bieten, aber trotzdem werde ich mir neue Prüfungsformate überlegen müssen. Und das, je nach persönlicher Ausrüstung, stresst mich das mehr oder weniger, dass ich das machen muss, dass ich nicht mehr so ohne weiteres einfach einen Aufsatz aufgeben kann oder so, weil ich dem möglicherweise auch nicht ansehen werde. Wir haben den Fall jetzt gerade an der Uni. Wir sind uns sehr sicher, dass eine Abgabe maschinell erzeugt wurde, aber es ist ja nicht nachzuweisen. Also da muss man einfach neue Wege gehen, das ist ganz klar.
Ja, ich muss sagen, ich habe persönlich von Lehrkräften, also ich war heute Morgen jetzt auf dem Schulentwicklungstag, wo ich auch ähnliches Thema halt die Möglichkeiten mal vorgestellt habe. Und da war eigentlich keine Angst zu spüren, muss ich sagen, jetzt bei Lehrkräften, dass ihr Job aufhört oder so. Und ich glaube, das haben ja auch, also einerseits haben wir definitiv zu wenig Lehrkräfte, es herrscht ein Lehrkräftemangel. Und wenn man die an irgendeiner Stelle entlasten kann und insbesondere durch Klausuren korrigieren oder sich Klausuren ausdenken, ich glaube, deswegen wird ja auch keiner Lehrer, um solche Tätigkeiten auszuführen, sondern man will interagieren in der Schulklasse. Das ist der eine Punkt. Und das andere ist, glaube ich, dass man ja auch bei Corona gesehen hat, dass nur diese digitale Lösung halt auch nicht zum Ziel führt. Also wenn man jetzt, selbst wenn man den Avatar auf dem Handy hat oder auf dem Computer, der einem perfekt alles erklärt und einem auch Unterstützung gibt, so in die Richtung geht das ja, dann braucht man trotzdem das soziale Erlebnis, um dabei zu bleiben. Also die Abbruchquoten bei Online-Kursen sind utopisch hoch. Und das wird sich auch nicht ändern, wenn man jetzt einen Avatar hat, glaube ich. Sondern man braucht dieses Lernen in der Gruppe. Und das wird sicherlich ein ganz starker Aspekt dann in Zukunft sein. Und genau, ich glaube, das ist auch, viele Lehrkräfte sind auch eher das, was sie, diese Motivation weiterzugeben, ist, glaube ich, für Lehrkräfte doch eher auch eine eigene Motivation, in dem Bereich tätig zu sein.
Ja. Was ja häufig so als Stichwort fällt, ist der Begriff Co-Orchestrierung. Also, dass man sagt, die Maschine ersetzt nicht die Lehrerin den Lehrer. Das Gleiche gilt übrigens auch für Lehrende an der Uni, ne, die auch die Sorge haben, was ist denn dann meine Rolle in Zukunft? Und auch da würde ich sagen, sind das definitiv nicht geworden, um Klausuren zu korrigieren, sondern weil sie mit Studierenden etwas erarbeiten wollen, weil sie einführen wollen in ihr Fach. Diese Co-Orchestrierung könnte dazu ja schon eine Chance bieten, also zu sagen, wo kann eine KI entlasten, wo bietet sie aber auch neue Chancen, so wie ihr das vorhin, finde ich, sehr schön dargestellt habt, dass die Auseinandersetzung mit Texten, mit der eigenen Kommunikation vielleicht ganz anders reflektiert wird, als es der Fall ist, wenn ich alleine meinen Aufsatz schreibe. Also da müsste man die Prüfungsform ändern, ne? Wenn die Arbeit, Andreas, du hast das Beispiel genannt, wenn man plötzlich nicht mehr weiß, wer sie geschrieben hat, dann ist das vielleicht keine geeignete Prüfungsform mehr. Wenn man aber verschiedene Arbeiten von Studierenden ein bisschen bewerten ließe, zum Beispiel, ne, hinsichtlich der Qualität, die da drin steckt, dann ist es plötzlich wieder eine geeignete Prüfungsform. Und vielleicht ist der Lernwert viel größer als beim Schreiben von, naja, Texten, die so viele andere auch schon geschrieben haben. Aber es verunsichert halt erstmal.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass diese Co-Orchestrierung viel weiter geht als nur die Frage, wie wird eine Lehrkraft eine Uni oder Schule unterstützt. Unser ganzes Leben wird co-orchestriert werden von irgendwelchen KI-Assistenzsystemen, die uns in allen möglichen Situationen irgendwie begleiten. Ist ja sowieso schon so in Form von Smartphone und Navi im Auto und sonst was. Aber das wird natürlich auch eine neue Qualität annehmen.
Schon beim Autofahren stört uns das gar nicht, ne? Da sind wir da sehr dankbar, dass es dann irgendjemand gibt, genau. Also etwas gibt, was nicht jemanden, etwas gibt, was einem den Weg zeigt plötzlich oder eine Warnung gibt. Du kommst da jetzt hinten zu dicht an das nächste Auto. Ran. Also da ist das Co-Orchestrieren völlig normal. Im Unterricht können sich das viele noch nicht vorstellen, glaube ich.
Wobei man sich auch erinnert an die Anfangstage des Navis im Auto, als man dann plötzlich die Angst hatte, dass Menschen irgendwie ins Wasser fahren, weil sie nicht mehr auf die Straße gucken und blind dem Computer folgen und solche Sachen. So ist, glaube ich, die Menschheit erstmal ein bisschen skeptisch und dann setzt sich es dann irgendwie durch.
Wie ist das denn bei euch, Steffen? Also bei euch kommen ja viele Teilnehmende freiwillig oder alle, glaube ich, ne? Die nehmen ja, es ist ein Bildungsangebot, was jetzt nicht wie in der Uni vorgeschrieben ist. Man muss in dieses Modul, man muss in diese Vorlesung. Ist da eine größere Offenheit so solchen Entwicklungen gegenüber und einer Co-Orchestrierung gegenüber?
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen gespalten. Also die Leute sind natürlich erstmal alle motiviert, sich jetzt zum Beispiel, also ich mache jetzt den Einführungskurs in Data Science und maschinelles Lernen und der ist vielleicht am heterogenen. Gehen es auch die anderen, die Fortgeschrittenen, da geht es ja wirklich auch schon um Model Fine-Tuning oder solche Sachen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel, normalerweise fange ich halt an, Daten importieren, Daten grafisch darstellen, das ist natürlich schwierig, also es war jetzt schon so, was auch Andreas sagte, die Aufgaben, die ich eigentlich hatte, die konnte halt ChatGPT perfekt lösen, Und wenn man jetzt auch Code Interpreter sieht, das ist ja jetzt auch gerade freigeschaltet worden, da lade ich ein CSV hoch, sage dem, ich hätte gern die und die Balkendiagramme, lade das PDF runter und fertig. Dann stellt sich natürlich irgendwann die Frage, warum muss ich jetzt dann wirklich noch wissen, wie man das programmiert? Und wenn ich jetzt wirklich nur an Data Science interessiert bin, an Daten interpretieren und so weiter, mit grafischen Darstellungen zum Beispiel kann man sich sehr lange aufhalten. Das kann ewig dauern, bis man das hat in dem Format, wie man das haben will. Ist total klasse. ChatGPT formatiert einem das. Man sagt ihm einfach, was man haben will und er macht das. Ich muss die Funktionen auch nicht mehr kennen. Und ich sehe jetzt auch nicht, warum ich die zwingen sollte jetzt oder warum, was das Intrinsische, also warum die das jetzt wissen sollten, für den Zweck, für den sie das jetzt brauchen. Und das ist, glaube ich, jetzt die schwierige Frage bei diesem Kurs jetzt auch Data Science und maschinelles Lernen und aber auch nicht nur bei dem, glaube ich. Was sind jetzt dann eigentlich noch die Sachen, die man dann wirklich braucht? Also konzeptuelles Verständnis natürlich für bestimmte Libraries und Bibliotheken oder wie die Strukturen aufgebaut sind von der Programmiersprache. Aber Syntax zum Beispiel spielt halt eigentlich keine große Rolle mehr. Ich muss nicht mehr wissen, wo eine Klammer gesetzt werden muss oder sowas. Und Ähnliches, glaube ich, ist ja dann auch wieder in Deutsch, sage ich jetzt mal so ganz blöd, muss ich wissen, wo ein Komma gesetzt wird? Also da stellen sich so Fragen, wozu braucht man das noch? Das ist ein theoretisch, vielleicht mal eine Woche in der Schule, dass man das mal lernt, so und so sind die Regeln eigentlich, aber in der Praxis wird man es ja nie wieder brauchen nachher.
Da machst du ein sehr provokantes Fass auf, würde ich sagen. Ich finde das Beispiel eben, ne, mit freundlichen Grüßen Komma oder nicht Komma, weil Best Wishes macht man ein Komma und bei mit freundlichen Grüßen macht man kein Komma, sagt ja schon, dass ich in der Lage sein muss, das zumindest zu erkennen, wenn es falsch ist. Und ich könnte mir vorstellen, wir haben jetzt keinen Deutschdidaktiker und keine Deutschlehrerin hier, dass die dir da ganz ordentlich widersprechen würden und sagen würden, natürlich muss man das lernen. Ja.
Kopfrechnen ist ja die gleiche Geschichte, ja. Die Leute können es nicht mehr. Braucht man es noch? Meine Mutter beschwert sich immer, wenn die im Restaurant bestellt und dann ist irgendwie funktioniert irgendwas doch nicht, dass derjenige nicht kopfrechnen kann. Aber der Fakt ist, man braucht es nicht mehr, man kann es nicht mehr. Karten lesen, ähnliches Thema. Bei Google Maps jetzt oder sowas, wenn ich das mal angucke. Also das ist eigentlich, die Frage ist ja, wir lernen ja auf einer anderen Seite, müssen wir ja ganz viel Neues auch lernen. Und es verschieben sich halt einfach die Wissensbereiche und da müssen wir halt einfach gucken, wie sich das weiterentwickelt. Ne?
Aber also man muss es zumindest wahrscheinlich neu aushandeln. Ne? Ich würde mit dem Kopfrechnen auch wieder widersprechen. Ich habe gerade eine dann doch nicht korrekte Rechnung bekommen. Und wenn man das mal schnell überschlägt und sagt, das kann jetzt irgendwie gar nicht angehen und ne, da sind eigentlich 10 Euro zu viel drauf und können Sie das bitte nochmal nachrechnen, dann ist es vielleicht ganz gut, wenn ich Kopfrechnen kann. Aber man muss die Ziele nochmal aushandeln, das glaube ich auch. Und das gilt natürlich für jede technische Einführung. Ne? Genau, Einführung des Taschenrechners war, glaube ich, das Beispiel, wo man das auch schon sehr intensiv getan hat. Was nimmt es den Schülerinnen und Schülern ab? Aber was müssen sie vielleicht doch noch verstanden haben, damit sie ihn dann später auch gut einsetzen können und anwenden können?
Ist ja auch eine Effizienzfrage. Also wenn man jetzt für jedes Komma den KI-Assistenten bedienen muss oder um bei Steffen zu bleiben. Ich stimme Steffen total zu, was die Syntax von Programmiersprachen angeht, wenn wir so in den allgemeinbildenden Bereich denken. Aber in dem Moment, wo wir über professionelle Softwareentwicklung sprechen, ist es irgendwann einfach eine Zeitfrage. Da kann man nicht für jede falsche Klammer irgendwie wieder die Assistenz bemühen, außer die ist dann so tief integriert in den Entwicklungsumgebungen, dass es einfach automatisch nebenher passiert, was natürlich gut sein kann. Dann, klar, dann verschiebt sich wieder alles.
Ja, also es ist, ja, also die meisten Leute, man gibt es ja schon, also ich schreibe nur noch jede dritte Zeile Code selber, wenn überhaupt. Weil man einfach den Kommentar oben, man schreibt in natürlicher Sprache, was die Funktion machen soll und lässt sich einen Vorschlag generieren und den ändert man dann ein bisschen. Aber ich glaube, was auch nochmal ein Punkt ist, vielleicht weil zu den Aufgaben, also was ich immer mal, diese Kompetenzorientierung auch in der Bildungsbereich, waren ja die letzten 10, 15 Jahre schon ganz andere Themen auf dem Zettel, die sich aber in der Praxis nie durchgesetzt haben. Und ich finde, wenn dieses lebenslange Lernen, also wir werden in der Schule, ja, wenn es darum geht, welche Kompetenzen sind in der Zukunft irgendwie relevant, dann ist es doch das, dass man sich selber Sachen beibringen kann und selber lernt. Und ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt ein Beispiel zum Beispiel heute auch in der Schule oder beim IQSH, dann was könnte eine Hausaufgabe sein? Ja, bringt euch zum nächsten Mal schriftliches Multiplizieren bei. Dann sucht man das YouTube-Video raus, dann gibt es einen Prompt dazu, wie man die Aufgaben dazu üben kann und so weiter, interaktiv. Man kann Prompt designen, dass man einen Tutor hat, der dann einem Sachen nochmal individuell erklärt in ChatGPT. Und das sind alles Sachen, die man super den Leuten beibringen kann. Und dann in der Stunde wirklich interaktiv mit den Leuten fragen nochmal, wo Probleme sind und was zu machen. Und ich glaube, das wäre super motivierend, weil die Leute gucken eh die YouTube-Videos jetzt, wenn ich an Mathe denke oder sowas. wenn sie sich was beibringen wollen.
Ja, man hat eben tatsächlich mit jeder neuen, dann doch technischen Unterstützung die Möglichkeit, genau diese Ziele und diese Fragen, ne, von Werte und auch von zeitlich, die Zeit ist begrenzt, so wofür setze ich sie dann ein, diese Frage eben nochmal neu zu stellen. Also ich glaube, dass es ja ganz viele technische Entwicklungen gab. Wir haben vorhin schon das Auto und das Navi angesprochen, aber man denke noch mal viel weiter zurück. Ich glaube, niemand vermisst es, Wäsche mit der Hand zu waschen. Und natürlich ist es super, dass einem diese Maschine das abnimmt. Und irgendwie muss ich aber trotzdem noch wissen, was tue ich denn da rein und wie mische ich das zusammen? Und vielleicht gilt es, dieses Level auch zu finden im Fachunterricht. Ne? Was ist so die Basis, die man schon verstanden haben sollte, die man vielleicht später auch mal durchdringen muss? Und wo wird es dann aber Routine, wo es mir einfach auch nichts mehr nutzt, wenn ich es immer und immer und immer wieder mache? Bei uns ist das schöne Protokolle schreiben, ja, was einfach irgendwann keinen Lernwert mehr hat, weil es immer das Gleiche ist, was man tut. Und das wäre natürlich ganz wunderbar, wenn das nur zum Beispiel von einer KI getan werden könnte, aber die Daten, die da reinkommen und das Interpretieren der Daten, das muss ich machen. Und das sind vielleicht so ganz spannende Dinge, die man ausloben muss. Da gebe ich euch total recht, genau. Gibt es denn Beispiele, wo ihr sagen würdet, da gibt es auch Grenzen, also ne, wo man sagt, wow, da läuft der Zug vielleicht gerade ein bisschen zu schnell oder zu weit, gerade mit Blick auf Lernen und Kompetenzentwicklung und KI?
Also ich finde ganz wichtig, das bringt mich eigentlich zurück zu deinem Eingangsbeispiel, dass man wirklich im Kopf behält, dass diese ganzen Systeme nur statistische Vorhersagen machen aufgrund von großen Daten. Und es wird ihnen viel mehr Verständnis und rationales und vielleicht sogar emotionales Vermögen angedichtet, als sie tatsächlich haben. Und dieses Beispiel von dir mit den erfundenen wissenschaftlichen Quellen, das ist eigentlich, das kann man sich sozusagen als Paradebeispiel merken. Es ist einfach nur statistisch wahrscheinlich, dass nach einer gewissen Aussage vielleicht sogar mit Anführungszeichen eine Klammer aufkommt und dann kommt irgendwie ein Wort und noch ein Wort oder dann ein Wort und dann et al., was irgendwie ein Begriff ist, der sonst nie auftaucht und dann kommt eine Klammer zu und dann produzieren diese Systeme eben so einen Text. Und natürlich ist dem System nicht verständlich, dass es dazu auch einen Literaturverweis geben muss, sondern das ist eben eine statistische Vorhersage, dass da sowas steht, was gut klingt, was klingt wie eine Quellenangabe, aber eigentlich ist der Name eben erfunden. Und das sollte man nicht ganz aus den Augen verlieren. Also die Systeme sind in gewisser Weise viel dümmer als das, was man die ganze Zeit so hört und in gewisser Weise trotzdem aber auch viel mächtiger als das, was man im Alltag irgendwie gerade so damit dann erlebt.
Womit man vielleicht auch die Hausarbeit identifizieren könnte, die bei euch vielleicht eingereicht wurde, ne? Wenn man prüft, ob all die Quellen, die dort genannt sind, eigentlich existieren. Und wenn sie nicht existieren, dann...
Genau.
Ja, ich überlege auch gerade. Also das Problem für mich ist eigentlich, oder ich glaube insgesamt, dass man kaum hinterherkommt hinter der Entwicklung gerade. Und da so ein bisschen Anschluss zu behalten. Und ich weiß nicht, was die Gesetzgebung angeht. Also ich glaube, im Moment kann man eigentlich nur staunend daneben stehen und versuchen, informiert zu bleiben, was geht und was nicht geht. Und ich weiß auch nicht. Also meine einzige Taktik ist, den möglichst vielen Leuten zu kommunizieren, wie diese Modelle auch funktionieren und worauf es dabei ankommt. Und ich glaube, das ist das Entscheidende irgendwie jetzt für die nächsten Monate. In ein, zwei Jahren sind wir dann vielleicht ein bisschen schlauer, was da wirklich jetzt auf uns zukommt. Aber das ist ja auch ein Wahnsinnsprozess gerade.
Können wir denn den Hörerinnen und Hörern noch Hinweise geben, wo sie genau diese Informationen sozusagen auch finden? Also mich macht das neugierig und ich denke, dass man tatsächlich, wenn man besser versteht, wie diese Modelle trainiert werden und wie sie zustande kommen, auch nochmal eine andere Chance hat, diese Quellenkritik sozusagen ernst zu nehmen. Aber ich wüsste jetzt so spontan gar nicht, außer dass ich zu Open Campus gehen kann, wo ich mich denn eigentlich weiter informieren kann oder weiter bilden kann. Habt ihr da Tipps?
Also was ich gerne nutze, sind Podcasts. Und es gibt zum Beispiel, wenn man jetzt Englisch bevorzugt, von Lex Friedman, einen super Podcast, schon ewig lange. Der hat auch damals schon Greg Brockman, der ist CTO von OpenAI, als GPT-2 rauskam, ewig her, 2019 schon interviewt. Und ich finde es super interessant, die Leute zu hören, was sie damals schon gedacht haben, was möglich ist. Oder auch Sam Altman hat jetzt auch Lex Friedman vor ein paar Wochen jetzt nach GPT-4-Veröffentlichung ein Interview gegeben. Ilya Sutskever, das ist eigentlich so das Mastermind hinter diesen ganzen Sachen. Der ist auch da im Interview. Und sich die Leute mal anzuhören, was die denken, in welche Richtung sich das weiterentwickelt, ist super spannend, finde ich. Oder Andreas Köpf, gibt es einen Podcast mit ihm, der hat diese Open Source Datensatz von Open Assistant erstellt, ist auf Deutsch. Da einfach mal so ein bisschen eine Idee zu kriegen, was die Leute denken in dem Bereich und wie die ticken. Das finde ich super spannend. Mhm. Und da kriegt man, glaube ich, auch eine gute Idee damit, worauf es ankommt.
Habt ihr denn für euch, wir nähern uns ja tatsächlich auch schon langsam dem Ende, wenn ich dieser Recording-Zeit dort oben zugucke, habt ihr für euch eine Vision, wo ihr hinwollt als Didaktiker oder als Lehrender, als auch ne, Mensch, der freie Kurse entwickelt, die in diesem Bereich Menschen Verständnis mitgeben wollen? Was wäre so euer Wunsch für eure eigene Zukunft in diesem Bereich?
Also für uns ist das tatsächlich ein großes Thema, weil natürlich jeder jetzt so ein bisschen die Hoffnung hat, dass man doch im Informatikunterricht lernen könnte, wie das genau funktioniert. Aber da muss man eben gleich sagen, nee, das kann man nicht. Das kann man nur auf einer sehr oberflächlichen Ebene oder auf einer sehr exemplarischen Ebene irgendwie gut machen oder eben, indem man es einfach benutzt. Und da, also da ist, glaube ich, schon noch viel Entwicklungspotenzial, wie man das gut hinkriegt. Also wie man so eine gute Balance findet aus, man versteht dann wirklich mehr über diese Systeme, man versteht auch was über die Entwicklung, kann neue Entwicklungen auch da einordnen und muss aber gleichzeitig nicht erstmal Mathe studiert haben, um wirklich irgendwie genau zu verstehen, was da eigentlich passiert. Und da, also da arbeiten wir dran, da arbeiten auch viele gerade dran und da bin ich mal gespannt, wo die Reise so hingeht und was wir da noch so vielleicht finden an Möglichkeiten.
Steffen?
Ja, also was mich persönlich momentan am meisten interessiert, also einerseits so neue Entwicklungen, es gibt ja auch schon Ideen für Neuromodelle, dass die sogenannte Kontextgröße halt wirklich mehr oder weniger unendlich groß wird, aber dieses Training, was ich vorhin auch schon mal ansprachte, wo es wirklich rein um qualitative Entscheidungen geht, was sind jetzt bessere Antworten, in welchem Fall, wann soll das Modell überhaupt antworten und wann nicht, wie heterogen muss die Gruppe der Codierer sein? Dieses Thema ist, glaube ich, ein Riesenthema, das auch nicht sich egal welches Modell da noch kommen mag, sich so schnell auflösen. Das ist für mich momentan so ein bisschen der einzige Anker, den ich sehe, wo es sich für mich lohnt, mich damit zu beschäftigen, weil das nicht irgendwie in 6 Wochen schon überholt sein wird oder so. Und das finde ich ein super spannendes Thema, wo ich echt Lust hätte, auch noch mehr zu machen, weil ich glaube, da hat man auch ohne technisches Know-how eigentlich wahnsinnig viele Möglichkeiten, sich einzubringen.
Das klingt nach einer super Forschungsidee für die Zukunft. Du hast ja zu Beginn, Steffen, auch schon mal gesagt, dass das eigentlich auch noch ein Markt, wo sich Bildungsforschung tummeln kann. Und wir sind ja hier auch ne, in einem Setting, wo es auch um Fachdidaktik geht, allgemeine Bildungsforschung, fachbezogene Bildungsforschung. Habt ihr da vielleicht noch einen Tipp für Hörerinnen und Hörer, wo ihr sagt, Mensch, das lohnt sich doch als Didaktiker, Didaktikerin da mal reinzugucken oder welchem Thema sollten sich die Bildungsforscherinnen, Forscher noch widmen?
Also ich wüsste jetzt nur, ich komme ja so ein bisschen eher aus der psychometrischen Ecke, also eher auch wirklich Statistik und da ist es halt so, dass die IRT-Modelle zum Beispiel, ISM-Response-Theorie, da glaube ich eine super Möglichkeit bieten, auch die diese Informationskraft von den Kategorisierungen zum Beispiel zu erhöhen. Im Moment sind das reine Rankings. Das heißt, da ist keine Verhältnisskala dahinter, die benutzen zum Beispiel oder sowas. Und ich glaube, da gibt es auch von der statistischen Seite aus der Bildungsforschung super Möglichkeiten, sich einzubringen. Aber genau, also jede Menge. Es ist halt das klassische Thema der Bildungsforschung eigentlich, Kategorisierung von offenen Antworten.
Genau. Für Fachdidaktikerinnen und Fachdidaktiker, wenn es jetzt nicht gerade das Fach Informatik ist, würde ich einfach mal pauschal sagen, behaltet euer Fach im Auge, weil da wird jetzt einfach ganz viel passieren. Und das ist ja dann wieder total spannend, für was soll eigentlich Schulunterricht leisten? Wie kann es das abbilden? Und dazu muss man aber dranbleiben und schauen, was da in den nächsten Jahren einfach diese Systeme für eine Rolle einnehmen werden.
Ja, absolut. Und für mich als Fachdidaktikerin eines Nicht-Informatik-Faches würde ich mir tatsächlich mehr Gespräche wie diese wünschen, weil ich, glaube ich, allein in dieser Dreiviertelstunde schon deutlich besser verstanden habe, was eigentlich dahinter liegt. Und das wäre ja schon eine Chance, wenn wir das alle auch nochmal mitnehmen, im universitären Bildungsbereich, in der Weiterbildung, ne, in der informellen Bildung, vielleicht wirklich noch mehr gemeinsame Module und gemeinsame Angebote auf den Weg zu bringen, um genau diese Auseinandersetzung zu forcieren. Was macht das mit meinem Fach? Aber was passiert da eigentlich auch? Oder wie können wir eben ne, gemeinsam neue Prüfungsaufgaben, neue Kompetenzentwicklungsideen auch kreieren, wie das Beispiel, was ihr eben vorhin hattet. Man schreibt vielleicht in Zukunft nicht mehr die Protokolle, sondern man lässt verschiedene generieren, legt sie nebeneinander, bewertet die Qualität und plötzlich verstehe ich vielleicht sogar viel mehr darüber, was ein gutes Protokoll ist oder ein guter Aufsatz. Das wäre mein Wunsch und meine Vision und ich glaube, wenn wir häufiger Gelegenheiten haben, darüber nachzudenken, dann werden die vielleicht auch eines Tages wahr. Damit bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei euch beiden. Steffen, du hast noch was?
Ja, genau. Ich wollte eigentlich da noch kurz ein bisschen anschließen, wo du das sagst, weil super, ich glaube, gerne. Bei uns in diesem Themenbereich, das ist ja schon eine sehr spezielle Nische auch zum Teil, so Feintuning von Machine Learning Modellen oder auch Reinforcement Learning und diese ganzen Geschichten, wo wir in Schleswig-Holstein, sage ich mal, einerseits hast du nicht viele Leute, die in dem Bereich Kenntnisse haben und andererseits gibt es auch gar nicht so viele Leute, die sich vielleicht speziell dafür interessieren. Und deswegen, was du gerade sagtest, so hochschulübergreifend oder auch in den beruflichen Bildungsbereich hinein, wäre es halt super klasse, wenn wir da mehr Kurse in dem Bereich hätten, wo dann auch 15, 20 Leute zusammenkommen. Weil für uns ist, wenn wir jetzt zum Beispiel, wir nutzen dann halt viel Kurse von Stanford oder von den Leuten, die eben gerade an dem Thema dran sind und da Kurse geben. Aber du brauchst halt trotzdem eine gewisse kritische Masse. Und die kriegst du nicht an einer Hochschule in Schleswig-Holstein zusammen, momentan zumindest nicht. Zumindest nicht so in diesen Detailgebieten. Und da eben halt so ein bisschen offener zu denken und die Leute, die sich dafür interessieren, auch zusammenzubringen und über die Disziplinen hinweg. Also bei uns sitzen ja dann auch aus dem EOMA recht viele, aus dem IPL oder IPN bei euch dann ja auch Leute. Und das ist halt auch das super Spannende, dass man die aus ganz verschiedenen Bereichen zusammenbringt.
Ich finde, das ist doch nochmal ein wunderbarer Aufruf, sich auch, ne, vielleicht zusammenzutun mit dem Future Skills Projekt oder dem Digital Learning Campus, soll genau das ja auch angestoßen werden. Und ich glaube auch, wir am IPN freuen uns über Ideen, über, ne, Personen, die Lust haben, mitzumachen und können da sicherlich das eine oder andere dann auch noch wunderbar auf den Weg bringen. Also wir greifen das bestimmt auf und nehmen das mit. Vielen Dank euch beiden für die spannende Diskussion, für die vielen schönen Einblicke. Vielen Dank auch an Mareike Müller-Krey für das Organisieren dieses wunderbaren Podcasts und vielen Dank in die Welt da draußen an alle, die zugehört haben und sich jetzt noch ein bisschen in ihre Kindheit oder welche Zeit auch immer versetzen lassen mit Mr. Roboto. Vielen Dank.